Es gibt Themen in der Bibel, in denen es unter Christen sehr unterschiedliche Überzeugungen gibt, was die Diskussion unter Christen manchmal ein wenig anheizt und oder auch interessant macht. Und heute wollen wir über genau so ein Thema nachdenken, nämlich über das Thema Scheidung und Wiederheirat. Und das ist ja so das schöne Dilemma bei fortlaufenden Predigten. Man kann solchen Themen nicht einfach ausweichen, oder kann man schon. Wir sollten es aber nicht tun. Ich war mal in einer Gemeinde, wo wir durch das Markus-Evangelium gegangen sind, und dann haben wir diesen Text einfach übersprungen. Weil es, ja, wollte man halt sich nicht zu positionieren. Aber ich glaube, wenn ich das hier machen würde, dann würde ich mir keine Freunde machen oder mich unglaubwürdig machen. Und deswegen schauen wir heute in den Text aus Matthäus Kapitel 5, die Verse 31 bis 32, wo Jesus über genau dieses Thema spricht. Matthäus 5, 31 bis 32, da schreibt Matthäus: Zu den Alten wurde gesagt, wer irgend seine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Letzten Sonntag haben wir über die Verse 27 bis 30 nachgedacht. Da hat Jesus das siebte Gebot behandelt, in dem Gott den Ehebruch verboten hat, und die Pharisäer haben damals gemeint, dass sie dieses Gesetz einhalten, weil sie nicht fremdgegangen sind. Und Jesus, er widerlegt mit seiner Auslegung diese Interpretation der Pharisäer, dass man dieses Gebot nur bricht, wenn man es äußerlich in der Tat bricht. Und Jesus macht klar, dass es Gott bei der Einhaltung seiner Gebote grundsätzlich immer auf unser Herz ankommt. Und Jesus macht mit dieser Auslegung klar, dass wir in unserem Herzen die Ehe gebrochen haben, wenn wir eine andere Frau nur ansehen, um sie zu begehren. Die Pharisäer haben damals große Teile des Gesetzes einfach außer Acht gelassen, oder sie haben Gebote überwörtlich genommen, sie haben den Wortsinn oder die Aussageabsicht eines Gebotes verdreht zu ihren Gunsten, um einfach ihre Sünde damit zu legitimieren. Und auf ähnliche Weise sind die Pharisäer damals auch mit diesem Gebot umgegangen, wie wir es jetzt gerade gelesen haben. Jesus spricht also in diesen zwei Versen über Scheidung und Wiederheirat. Und das ist schon damals ein Thema gewesen, was unter den Juden sehr kontrovers gewesen ist. Es gab verschiedene Überzeugungen zu diesem Thema, und das ist ja auch in unserer Zeit so. Auch in konservativen Kreisen gibt es da unterschiedliche Positionen zu, auch unter wirklich bibeltreuen Gemeinden, auch Gemeinden oder Christen, denen wir selber als Gemeinde sehr nahe stehen, die sehen das unterschiedlich, als ich es vielleicht heute erklären werde. Aber trotzdem sehe ich keinen Grund, wenn es solche Unterschiede in der Überzeugung gibt, dass man sich unter Christen irgendwie verurteilen muss oder sich distanzieren muss. Als Gemeindeleitung, da wird man in diesen Themen manchmal vor Herausforderungen gestellt, wo man ja über verschiedene Lebenssituationen ein Urteil fällen muss, und das, man steht dann vor der Frage, ja, befürworten wir jetzt diese Scheidung oder nicht, oder trauen wir jetzt diese Leute oder nicht, und das hat oft für die betroffenen Personen sehr große Auswirkungen und sehr weitreichende Folgen. Und deswegen sollten wir uns mit diesem Thema sehr gut beschäftigen. Die Bibel gibt uns nicht für jede erdenkliche Konstellation einen ganz konkreten Weg, aber die Bibel zeigt uns Beispiele, aus welchen wir klare Prinzipien ableiten können, die es zu berücksichtigen gilt. Und wir werden heute in diesen Versen über ein paar Prinzipien nachdenken. Wir werden dieses Thema nicht erschöpfend behandeln. Wir finden in Matthäus Kapitel 19 einen weiteren Text, zu dem wir dann über dieses Thema sprechen werden. Und der wahrscheinlich ausführlichste Text in der Bibel zu diesem Thema, das ist 1. Korinther Kapitel 7. Vielleicht kommen wir da auch noch irgendwann mal zu. Und ich möchte heute weitestgehend auf die Prinzipien eingehen, die uns diese zwei Verse vermitteln. Und auch das ist nur so der aktuelle Stand meiner Erkenntnis. Ich habe noch nicht die Zeit gehabt, mich ausführlich mit allen anderen Sichtweisen zu beschäftigen, die es zu diesem Thema gibt. Ich bin da also immer noch auf dem Weg und ich präsentiere euch heute mal so eine Art Zwischenergebnis meines Nachdenkens. Es gibt unter konservativen Theologen unterschiedliche Auslegungen zu diesen zwei Versen und ich möchte jetzt euch mal vier unterschiedliche Auslegungen ganz kurz darstellen und dann möchte ich euch sagen, was meine präferierte Überzeugung ist und die möchte ich euch dann mit der Auslegung dieser Verse begründen. Jesus nennt hier im Vers 32 eine Ausnahme, so nenne ich es mal, unter welcher eine Ehescheidung erlaubt ist und diese Ausnahme ist Hurerei, wie es hier übersetzt wird. Und das ist das griechische Wort Porneia, woraus wir dann, woraus auch unser deutsches Wort Pornografie abgeleitet ist oder es klingt ähnlich. Und diese vier verschiedenen Auslegungsvarianten, sie definieren dieses Wort, was Jesus hier oder was diese Übersetzung mit Hurerei übersetzt, das definieren Theologen unterschiedlich. Und aus unterschiedlichen Definitionen dieses Wortes ergeben sich dann unterschiedliche Sichtweisen. Von anderen Übersetzern wird dieses Wort auch mit Unzucht übersetzt und im Kontext der Bibel wird dieses Wort Unzucht, das wird für jede Art sexueller Unmoral außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau verstanden. Es meint also jede Art von Unmoral außerhalb von Gottes Plan. Das ist so grundsätzlich die Bedeutung dieses Wortes, wenn wir in die verschiedenen Kontexte schauen, wo dieses Wort verwendet wird und so verstehe auch ich dieses Wort. Also jetzt mal zu diesen unterschiedlichen Positionen, also einige Forscher zuerst, sie definieren dieses Wort Porneia als eine besondere Form der Untreue, die nur damals zur Zeit Jesu stattfinden konnte. Wenn ein jüdisches Paar damals geheiratet hat, dann haben wir in Kapitel 1 schon so ein bisschen über die jüdische Hochzeitskultur nachgedacht. Also die jüdische Hochzeitskultur, die lief ja so ab, dass die Familie des Bräutigams, die haben irgendwann den Brautpreis bezahlt für die Braut und mit diesem Bezahlen des Brautpreises galt Mann und Frau offiziell als verheiratet oder rechtlich verheiratet, so wie bei uns das Standesamtliche, würden wir vielleicht sagen. Und die zeremonielle Hochzeit, sie folgte später. Da konnten Monate, manchmal auch Jahre dazwischen liegen, bevor die dann zeremoniell geheiratet haben und dann auch wirklich zusammengezogen sind und die Ehe vollzogen haben. Und diese Zeit zwischen der amtlichen Hochzeit, so nenne ich es mal, und der zeremoniellen Hochzeit, die galt so als die Bewährungsphase unter den Juden. Sie galt als Bewährungsphase für die Treue der beiden und das sehen wir in Matthäus Kapitel 1, wo das Zusammenkommen von Josef und Maria geschildert wird. Ja, da bezeichnet der Engel Maria zuerst als die Verlobte Josefs und dann als die Frau Josefs. Und Josef gedenkt in dieser Phase, Maria heimlich zu entlassen. Also er möchte sich in dieser Phase von Maria scheiden lassen, weil er feststellt, okay, Maria ist in dieser Phase schwanger geworden. Und diese Phase, die so als Bewährungsphase galt, wenn jemand im Judentum, wenn also ein Mann im Judentum feststellt, okay, meine Frau ist mir in dieser Phase untreu geworden, dann durfte er sich scheiden lassen. Und auch Josef hatte das vor, er war ein gerechter Mann und es war ihm möglich, sich unter diesen Umständen von Maria scheiden zu lassen. Und jetzt gibt es Ausleger, die sagen, dass diese Ausnahmeregelung, über die Jesus hier spricht in Matthäus Kapitel 5, die bezieht sich nur auf diese Bewährungsphase im Judentum und ist somit nur in dieser Kultur anwendbar. Und weil wir in unserer Heiratskultur, sage ich mal, diese Bewährungsphase nicht haben, dann gilt diese Ausnahmeregelung für uns auch nicht. Und so erklären Theologen, dass diese Ausnahmeregelung, die Jesus hier in Matthäus Kapitel 5 nennt, dass die für uns nicht anwendbar ist und somit keine Option für Scheidung und Wiederheirat in unserer Kultur möglich ist. Ich vertrete diese Sicht nicht, weil, wie ich gesagt habe, das Wort Pornea bezieht sich auf Unmoral oder Hurerei oder Ehebruch, egal welcher Art, abweichend von Gottes Plan. Und deswegen kann ich diese Position nicht vertreten. Zweite Position, wieder andere vertreten die These, dass dieser Begriff Pornea sich auf illegitime Ehen zwischen Verwandten bezog, also auf Inzest. Und sie legen da zugrunde, dass in 3. Mose Kapitel 18, da werden alle möglichen verwandtschaftlichen Beziehungen aufgezählt, die Gott durch Mose verboten hat, also dass ein Mann seine Cousine heiratet oder die Frau seines Vaters hat und so weiter. Und da werden alle Inzestbeziehungen aufgezählt und auch im Matthäus 14, da kritisiert Johannes der Täufer, der kritisiert Herodes, weil Herodes die Frau seines Bruders geheiratet hat. Oder in 1. Korinther, da verurteilt Paulus den Mann, der die Frau seines Vaters hat. Und sie nehmen diese illegitimen Ehen, die uns in der Bibel geschildert werden, als Begründung dafür, dass Jesus hier eine Inzestbeziehung meint und sagen damit, dass nur Inzestbeziehungen geschieden werden dürfen. Also wenn ich mit meiner Frau jetzt heiraten würde und dann stellen wir nach der Hochzeit irgendwann fest, ups, unsere Papas sind ja Cousins, dann dürften wir uns scheiden, ansonsten nicht. Und damit machen Vertreter dieser Position auch die Scheidung und Wiederheirat zu keiner Option für einen Christen heute, und auch diese Position vertrete ich nicht. Die dritte Ansicht besagt, dass Theologen, sie verstehen dieses Wort als Ehebruch, und nach diesem Verständnis ist der Ehebruch die einzige Ausnahme, aus welcher eine Ehe geschieden werden darf. Und die vierte Position, da sagen Menschen, dass ein einziger Fall von Ehebruch ist noch nicht ein legitimer Grund, eine Ehe zu scheiden. Erst wenn ein Partner in Unmoral lebt, in Ehebruch lebt und darüber keine Buße tut und darin verharrt, erst dann ist eine Ehescheidung legitim. Und diese zwei letzten Positionen, das sind so die Positionen, für die ich das meiste Verständnis habe, insbesondere für die letzte Position. Und jetzt wollen wir uns einmal in den Text hineindenken und einmal versuchen, den Kontext dieser Verse zu verstehen, womit ich dann das, was ich gerade gesagt habe, begründen möchte. Schauen wir uns zuerst Vers 31 an. Da sagt Jesus: Zu den Alten wurde gesagt, wer irgend seine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief. Bei den zwei vorangegangenen Geboten, die Jesus in diesem Abschnitt hier zitiert, da zitiert Jesus quasi wörtlich ein Gesetz. Zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Das war ein direktes Zitat eines Gesetzes. Aber der Kontext hat uns klar gemacht, dass Jesus mit diesen Zitaten nicht direkt das Gesetz meint, sondern die Interpretation des Gesetzes. Also die Pharisäer haben gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, haben damit aber gemeint, das, was du nicht tun darfst, ist Fremdgehen. Alles, was bis dahin passiert, ob du jetzt eine Frau ansiehst, sie begehrst oder mit ihr flirtest, ist alles okay. Und Jesus, er betont die Schärfe dieses Gebotes und er betont, was dieses Gebot für unser Herz bedeutet. Also Jesus widerlegte in den vorangegangenen Geboten die Interpretation der Rabbiner und Pharisäer dieses Gebotes und genau so oder ähnlich ist es auch bei diesem Gebot. Jesus, er zitiert die Interpretation oder die Auslegung der Pharisäer oder Rabbiner, mit der sie dieses Gesetz oder dieses Gebot ausgelegt haben. Und deswegen müssen wir uns zuallererst im Klaren darüber sein, über welches Gebot spricht Jesus hier. Oder welches Gesetz aus dem Alten Testament legt Jesus hier aus? Der ganze Abschnitt ist von Jesus eine Auslegung des Gesetzes. Und bevor wir uns dieses Gesetz gleich anschauen, möchte ich noch einmal auf Kapitel 5, Vers 17 hinweisen. Da hat Jesus gesagt, dass er nicht gekommen ist, um irgendeines der Gebote aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wir haben in diesen Versen gesehen, wenn Jesus sagt, ich löse nicht ein Strichlein und nicht ein Jota auf, dann besteht Jesus damit auf dem Wortsinn des Gesetzes oder eines Gebotes, welches durch Mose gegeben wurde. Jesus veränderte gar nichts am Gesetz, sondern er legte das Gesetz aus. Er zeigte, wie das Gesetz konkret und vom Sinn her und von seiner Absicht richtig in der gegenwärtigen Zeit angewendet wird. Die Rabbiner haben also damals gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der muss ihr einen Scheidebrief geben. Und der Text im Alten Testament, auf den diese Aussage sich bezieht, das ist 5. Mose Kapitel 24 ab Vers 1. Das ist das Gesetz, welches Jesus hier auslegt. Das ist der Text im Alten Testament, in dem Mose über den Scheidebrief gesprochen hat. Das heißt, mit diesen Worten hier in Matthäus 5 legt Jesus jetzt dieses Gebot aus. Und deswegen müssen wir uns zu diesem Text aus 5. Mose jetzt erstmal ein paar Gedanken machen. Ihr dürft diesen Text gerne einmal aufschlagen. 5. Mose 24 ab Vers 1. Ich werde im Verlauf immer wieder auf diese Verse zurückkommen. Da schreibt Mose, 5. Mose 24 ab Vers 1, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, wenn sie keine Gnade in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, dass er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn in ihre Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt und sie geht aus seinem Haus und geht hin und wird die Frau eines anderen Mannes und der andere Mann hasst sie und schreibt ihr einen Scheidebrief und gibt ihn in ihre Hand und entlässt sie aus seinem Haus. Oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das ist ein Greuel vor dem Herrn und du sollst das Land nicht in Sünde bringen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Das ist der Text aus dem Alten Testament, der über den Scheidebrief und auch über Scheidung und Wiederheirat spricht. So, jetzt versuchen wir erstmal, diesen Text aus dem Alten Testament, dieses Gebot von seinem Sinn her zu verstehen. Jesus hat ja gesagt, ich stehe zu dem Wort Moses, ich stehe zu dem Text des Alten Testaments und ich verändere kein Strichlein daran. Das heißt, wir müssen dieses Gebot, dieses Gesetz seiner Absicht entsprechend einmal verstehen. Hier in 5. Mose 24 beschreibt Mose also erstmal den Fall, dass ein Mann seine Frau verstößt. Er scheidet sich von seiner Frau, gibt ihr einen Scheidebrief und die Frau heiratet dann einen anderen Mann, ihren zweiten Mann, und der zweite Mann macht das Gleiche mit ihr. Also auch der zweite Mann scheidet sich von der Frau oder der Mann stirbt. Und das eigentliche Gebot von Mose hier, oder besser gesagt das Verbot, welches Mose dem Volk Israel gegeben hat, das ist das, dass der erste Mann diese Frau nicht noch einmal heiraten darf, nachdem sie von ihrem zweiten Mann geschieden wurde. Das heißt, dass das eigentliche Gebot, oder besser gesagt das Verbot, welches Mose hier gibt, ist das, dass der erste Mann sie nicht wieder heiraten darf, nachdem der zweite Mann sich von ihr getrennt hat. Also dieser Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, der ist noch kein Verbot, sich zu scheiden oder wieder zu verheiraten. Da steht dieser Imperativ so nicht. Und dieser Text selbst sagt auch erstmal nicht aus, dass Mose das ausdrücklich erlaubt hat. Das geht wörtlich aus diesem Text so nicht hervor. Aber man kann es daraus ableiten, dass das, was Mose hier beschreibt, er auch so angeordnet hat. Und auch später in Matthäus Kapitel 19, da sagt Jesus selbst, dass Mose dem Volk Israel erlaubt hat, einen Scheidebrief auszustellen und sich auf diese Weise scheiden zu lassen. Wir haben hier also in 5. Mose 24 diesen Fall beschrieben, worin ein Mann die Scheidung einreicht und die Frau, von der er sich scheidet, heiratet einen anderen Mann. Das ist also ein Fall von Scheidung und Wiederheirat im Alten Testament, im Volk Israel. Laut diesem Text verbietet Mose also nicht grundsätzlich die Scheidung und Mose verbietet damit auch nicht grundsätzlich die Wiederheirat. Was Mose an dieser Stelle verbietet, ist, dass der erste Mann, der sich von seiner Frau hat scheiden lassen, sie noch einmal heiratet. Und jetzt müssen wir einmal versuchen zu verstehen, warum hat Mose das damals so angeordnet mit diesem Scheidebrief? Und die Regelung mit dem Scheidebrief, sie diente vor allem dem Schutz der Frau. Frauen waren damals auf einen Mann als auf ihren Versorger angewiesen. Wenn eine Frau ihren Mann verloren hat, dann war die Existenz dieser Frau bedroht. Und wenn ein Mann sich also von seiner Frau getrennt hat, dann war diese Frau mittellos, ohne Versorgung und sie war darauf angewiesen, dass sie neu heiratet. Und das hatte ja Micha auch in seiner letzten Predigt zum Buch Ruth erklärt. Und wenn jetzt ein Mann, sage ich mal, Stress hat mit seiner Frau und die beiden trennen sich, er schickt seine Frau weg und der Öffentlichkeit ist damit nicht klar, okay, was ist jetzt mit dieser Frau? Sind die jetzt geschieden? Darf diese Frau jetzt neu heiraten oder nicht? Kommen die wieder zusammen? Das wäre in so einem Fall, wenn der Mann die Frau einfach wegschickt, das wäre nicht klar gewesen. Und deswegen hat Mose gesagt, du sollst deiner Frau, wenn du sie entlässt, einen Scheidebrief geben, damit öffentlich und amtlich ist, dass die Ehe geschieden ist. Und dieser Text sagt, der Mann soll den Scheidebrief der Frau in die Hand geben. Es ist quasi ein Nachweis für die Frau, ich bin geschieden, womit der Öffentlichkeit klar war, ich kann wieder geheiratet werden. Das hat Mose also geregelt zum Schutz der Frau, damit eine Frau oder damit die Versorgung einer Frau weiter sichergestellt wird und sie neu heiraten kann. Und jetzt haben sich die Leute damals weiter die Frage gestellt und sich gefragt, ja, aus welchem Grund darf man sich denn scheiden lassen? Was darf der Grund für eine Scheidung sein? Mose hat dem Volk Israel erlaubt, sich scheiden zu lassen, aber hat Mose erlaubt, sich scheiden zu lassen, weil man sich auseinandergelebt hat? Weil man jetzt eine andere Frau schöner findet? Weil man unüberbrückbare Differenzen hat, wie das manche Leute so formulieren? Das ist definitiv nicht so. In 5. Mose 24, da haben wir im Vers 1 gelesen, wenn ein Mann eine Frau annimmt und sie heiratet und es geschieht, wenn sie keine Gnade in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Ja, achten wir mal bitte auf diese Formulierung. Sie findet keine Gnade, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Und jetzt haben sich die Rabbiner und die Schriftgelehrten zur damaligen Zeit gefragt, ja, was ist denn dieses Anstößige da, was ein Mann an seiner Frau finden darf und sich dann von ihr scheiden lassen darf? Und an dieser Stelle ging dann die große Spekulation unter den Juden und unter den Rabbinern los, wo die einen gesagt haben, ja, wenn deine Frau das Essen anbrennen lässt, das ist echt schändlich für eine Frau, da darfst du sie von ihr scheiden lassen. Und die anderen haben gesagt, nee, das geht gar nicht, kann überhaupt nicht sein, es müssen wirklich schwerwiegende Gründe, wie zum Beispiel Ehebruch vorliegen, damit ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen darf. Es gab also diese unterschiedlichen Stimmen, es gab diese unterschiedlichen Positionen. Die einen haben gesagt, du kannst dich aus jedem Grund von deiner Frau scheiden, und die anderen haben gesagt, nein, das dürfen nicht solche banalen Gründe sein. Es war also eine Streitfrage, die unter den Juden so diskutiert wurde. Und mit der Auslegung von diesem Gebot, mit Matthäus Kapitel 5, ab Vers 31 beantwortet Jesus vom Prinzip her genau diese Streitfrage. Jesus sagt mit Vers 32, was dieses Anstößige ist, weswegen ein Mann sich von seiner Frau scheiden darf. Und Jesus sagt mit Vers 32, dass die einzige Anstößigkeit Unzucht oder Ehebruch ist, was eine Scheidung per Gesetz legitimiert. Und jetzt müssen wir auf noch ein weiteres Detail achten hier in 5. Mose 24. Dort steht, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, wenn sie keine Gnade in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Wenn Jesus hier also dieses Gebot auslegt und sagt, dass diese Anstößigkeit, das ist Ehebruch, dann schildert Mose hier also diesen Fall, dass eine Frau fremdgegangen ist, eine Frau hat Ehebruch begangen und nachdem sie fremdgegangen ist, findet sie keine Gnade in den Augen ihres Mannes. Das ist der Fall, laut Jesu Auslegung. Also eine Frau begeht Ehebruch und es kann sein, dass diese Frau auch vielleicht einsichtig ist, dass sie Buße darüber tut, diese Sünde bereut und vielleicht ihren Mann um Vergebung bittet, aber trotzdem findet sie keine Gnade in den Augen ihres Mannes. Der Mann möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben und nach dieser Sünde scheidet er sich von ihr. Und Mose, er beschreibt das hier so, dass die Frau keine Gnade in den Augen des Mannes findet. Und für mein Verständnis lesen wir aus genau diesem Grund in Matthäus Kapitel 19 später zu genau derselben Frage, wo Jesus sagt, dass Mose dieses Gebot gegeben hat wegen der Härte eures Herzens. Das heißt, wenn ein Ehepartner Ehebruch begeht, diese Sünde bereut und Buße darüber tut, aber der andere Ehepartner trotzdem die Scheidung einfordert, Jesus bewertet diesen Fall als ein hartherziges Verhalten in Matthäus Kapitel 19. Und auch aus diesem Gebot von Mose geht das hervor, dass das ein ungnädiges Verhalten wäre. Wenn ein Ehepartner Ehebruch begeht, das heißt fremdgeht, dann bricht er damit sein Eheversprechen. Der Bund der Ehe ist also durch den Ehebruch gebrochen, und das sagt uns allein dieses Wort Ehebruch durch Intimität mit anderen Menschen außerhalb der Ehe, ist die Ehe gebrochen. Das heißt, der Bund der Ehe wird in so einem Fall nicht durch die Scheidung gebrochen, sondern eben durch den Ehebruch. Und das macht in so einem Fall Scheidung per Gesetz legitim. Man begeht in so einem Fall nicht Ehebruch, indem man sich scheidet, weil die Ehe schon durch den Ehebruch gebrochen wurde. Das heißt aber noch nicht, dass wir, sobald Ehebruch stattfindet, dass wir sofort zu einer Scheidung raten sollen. Weil, wie gesagt, Jesus bewertet das als hartherzig, und es würde in vielen Fällen auch hartherzig sein, wenn da jemand da ist, der die Ehe bricht und er tut Buße darüber, er bittet um Vergebung und wir sagen, nein, aus, vorbei, scheiden lassen. Das wäre hartherzig, das wäre ungnädig. Lass uns mal diesen Text weiter zusammen lesen aus Matthäus Kapitel 19. Der gibt uns etwas mehr Einblick darin. Matthäus 19, die Verse 1 bis 9. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, brach er auf von Galiläa und gelangte in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und große Scharen folgten ihm, und er heilte sie dort. Und die Pharisäer kamen zu ihm und sagten, um ihn auf die Probe zu stellen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen. Er antwortete ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie von Anfang an männlich und weiblich machte und sagte, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau haften, und es werden die zwei ein Fleisch sein? Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Folglich, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagten zu ihm wiederum, warum hat Mose denn geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er sagt zu ihnen, auf eure Herzenshärte hin hat Mose euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. So ist es aber von Anfang an nicht gewesen. Ich sage euch vielmehr, jeder, der seine Frau entlässt, nicht aufgrund von Hurerei und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Also die Pharisäer kommen hier mit dieser Frage zu Jesus, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Und sie spielen damit genau auf diese Streitfrage zwischen den Juden an. Es gab also offensichtlich diese zwei Parteien im Judentum, die gesagt haben, du kannst deine Frau aus jedem Grund entlassen, und das wurde auch so praktiziert, das liest man in diesen rabbinischen Schriften, da nennen die alle möglichen Gründe, aus denen du deine Frau entlassen kannst, wie zum Beispiel das Essen versalzen oder sowas, kannst dich scheiden lassen. Und dann die andere Seite, die gesagt hat, nein, es müssen schwerwiegende Gründe dagegen sprechen. Und nachdem dann Jesus den Pharisäern hier diese Frage beantwortet und sagt, was Gott sich dabei beabsichtigt hat, wo er auf den Schöpfungsbericht Bezug nimmt, da holen die Pharisäer sofort dieses Zitat von Mose mit dem Scheidebrief raus. Und weil sie gemeint haben, dass dieser Text aus 5. Mose 24, das ist unsere Legitimation, das ist unser Freifahrtschein, unsere Frau aus jedem beliebigen Grund zu entlassen. Also die Pharisäer haben diese Verse kann man sagen, genau wie die anderen Gebote vorher überwörtlich genommen. Weil dieses Gebot sagt nicht, dass du aus jedem beliebigen Grund deine Frau entlassen kannst. Und hier in Matthäus 19 beantwortet Jesus diese Frage der Pharisäer sehr konkret und sagt damit, nein, es ist nicht richtig, dass du deine Frau aus jedem beliebigen Grund entlassen kannst. Und er sagt, so wie auch in Matthäus 5, so auch in Kapitel 19, dass Ehebruch die einzige Option ist oder der einzige Grund ist, aus dem Scheidung legitim ist. Und Jesus sagt auch dort in Matthäus 19, dass wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt oder eine Geschiedene heiratet, dann entsteht daraus Ehebruch. Und das bringt uns jetzt zu Vers 32. Im Vers 32 sagt Jesus: Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird, und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Jetzt spricht Jesus hier also von dem Fall, dass ein Mann seine Frau entlässt. Heißt, ein Mann scheidet sich von seiner Frau, und nach dem ersten Satzteil sagt Jesus dann hier, außer aufgrund von Hurerei oder außer aufgrund von Unzucht, so können wir das sagen. Und diese Aussage, die ist wie so, man kann sagen, die könnte man wie so in Klammern gesetzt da reinsetzen. Jesus schiebt diese Ausnahmeregelung hier ein, und das bedeutet, dass das, was Jesus jetzt im Folgenden nach dieser Aussage sagt, das betrifft sich nicht auf diese Ausnahmeklausel. Wenn wir jetzt Vers 32 mal ohne diese Ausnahmeklausel lesen, dann würde es so lauten: Jeder, der seine Frau entlässt, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird, und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Diese Aussagen nach dieser Ausnahmeklausel, sie beziehen sich jetzt auf eine Scheidung, in der kein Ehebruch stattgefunden hat. Das heißt, wenn jetzt ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, weil sie das Essen angebrannt hat, und ein anderer Mann heiratet diese Frau, dann begeht dieser Mann, der sie als zweites heiratet, mit dieser Frau Ehebruch, weil er die Frau eines anderen Mannes zu seiner eigenen Frau macht. Und diese Aussagen, sie zeigen uns, dass eine Scheidung an sich einen geschlossenen Ehebund noch nicht auflöst, aus Gottes Perspektive. Wenn ein Mann sich also wegen Essen anbrennen von seiner Frau scheiden lässt, dann gehören die beiden aus der Sicht Gottes immer noch zusammen. Erst dann, wenn einer von beiden neu heiratet, dann geschieht Ehebruch, weil einer von beiden einen anderen Partner nimmt als den, mit dem sie vorher verheiratet sind. Also die Ehe ist allein durch die formale Scheidung noch nicht gebrochen. Gott behaftet die beiden immer noch auf ihr Eheversprechen. Sie gehören vor Gott immer noch zusammen. Erst dann, wenn einer von beiden einen anderen Partner heiratet oder Unzucht begeht, wird dadurch die zuvor geschlossene Ehe gebrochen. Aber solange eine Ehe nicht durch Unzucht oder Heirat eines anderen Partners gebrochen ist, ist eine erneute Heirat nicht erlaubt. Heißt also, ein Mann scheidet sich von seiner Frau, weil Essen angebrannt, dann darf sowohl dieser Mann nicht neu heiraten, als auch die Frau, von der er sich hat scheiden lassen, darf nicht weiter heiraten. Die Ehe hat aus Gottes Sicht nach wie vor Bestand. Gott möchte, dass Menschen wieder zusammenfinden. Gott möchte, dass Ehe wiederhergestellt wird. Gott möchte, dass beide wieder sich miteinander versöhnen. Und jetzt lassen Ehepaare sich natürlich nicht scheiden, weil das Essen angebrannt ist. Ja, es gibt, wenn Scheidung stattfindet, dann gibt es immer aus Sicht der Betroffenen sehr schwerwiegende Gründe. Aber laut Jesus ist der einzig legitime Grund für eine Scheidung Ehebruch. Physisch praktizierter Ehebruch, wenn einer der beiden fremdgegangen ist. Es mag abgesehen vom Ehebruch natürlich viele andere auch schwerwiegende Gründe geben, aus denen Menschen meinen, sich scheiden zu lassen. Aber aus meiner Sicht darf laut diesen Versen keine Ehe geschieden werden, wenn kein Ehebruch begangen wurde. Und es darf auch nicht neu geheiratet werden, wenn kein Ehebruch im Spiel gewesen ist. Wer das macht, der ist laut Vers 32 ein Ehebrecher. Das ist ein Treuebruch, den Gott hasst, so wie wir das in Maleachi sehen. Und wir sehen in diesen Versen, was für ein hohes Maß an Verbindlichkeit Gott in das Eheversprechen hineinlegt. Dieses Versprechen zu brechen ist vor Gott moralisch gleichwertig mit Hurerei. So gewichtig ist für Gott das Versprechen der Treue in der Ehe. Wir gehen also nochmal zurück auf 5. Mose 24. Mose schildert in diesem Gesetz einen Fall, in dem nach der Auslegung Jesu Ehebruch stattgefunden hat. Ein Mann lässt sich also von seiner Frau wegen Ehebruch scheiden und diese Frau heiratet einen zweiten Mann. Und bis hierhin verurteilt Jesus dieses Vorgehen nicht. Oder Mose verurteilt dieses Vorgehen bis dahin nicht. Mose hat somit dem Volk Israel damals erlaubt, sich zu scheiden, wenn Ehebruch stattgefunden hat. Und Mose hat auch erlaubt, neu zu heiraten, wenn Ehebruch stattgefunden hat. Und diesen Grundsatz, den Mose dort gibt, den löst Jesus hier nicht auf. Da müssen wir wirklich ernst nehmen, was Jesus in Kapitel 5, Vers 17 gesagt hat. Ich bin nicht gekommen, irgendetwas aufzulösen. Ich löse kein Strichlein und kein Jota auf vom Gesetz. Und das muss vom Kontext her beachtet werden, dass man nicht einfach mit einer Auslegung von diesem Gebot, diesem Gesetz widersprechen darf, weil Jesus widerspricht dem Gesetz nicht. Das hat er vorher ganz klar gesagt. Jesus definiert hier nur sehr klar, dass das Anstößige, worüber Mose da spricht, Ehebruch ist. Wie ich aber schon vorher gesagt habe, wäre es ein ungnädiges oder hartherziges Verhalten, wenn ein Partner in Ehebruch fällt, einsichtig ist, Buße darüber tut und der andere Partner trotzdem auf der Scheidung besteht. Und deswegen würde ich persönlich niemals zu einer Scheidung raten, auch wenn Ehebruch vorgefallen ist. Der richtige Weg in solchen Fällen ist immer der, dass der Ehebrecher zurechtgewiesen wird, dass der Ehebrecher überführt wird, zur Buße aufgerufen wird und zur Not auch Gemeindezucht geübt wird mit so einer Person, damit sie einsichtig wird. Und deswegen würde ich immer, auch im Fall von Ehebruch, an Buße und Wiederherstellung appellieren und daran appellieren, an der Ehe zu arbeiten. Das ist ein Charakterzug, der dem Wesen Gottes entspricht. Wenn wir in das Alte Testament schauen, dann sehen wir, wie Gott seine Beziehung zu seinem Volk Israel auch mit einer Ehebeziehung beschreibt oder illustriert. Und Gott sagt, dass das Volk Israel Hurerei betrieben hat mit anderen Göttern. Die sind Gott untreu geworden. Und wir sehen im Alten Testament, wie Gott das immer wieder hervorhebt, wie Gott dem Volk Israel nachgeht. Israel lebt in Hurerei und Gott sendet Propheten und er ermahnt sie zur Umkehr. Und Gott sagt, ich sandte sie immer und immer wieder, um meine Braut, um mein Volk zur Buße zu rufen, um sie wieder anzunehmen. Und genau diesen Wesenszug Gottes, den sollen wir auch in der Ehe widerspiegeln. Wir sollen vergebungsbereit sein, auch wenn Ehebruch stattgefunden hat. Deswegen wäre das immer für mein Verständnis, laut dem Verständnis Jesu auch aus Matthäus Kapitel 19, das Vorgehen, dass man trotz Ehebruch die Wiederherstellung der Ehe sucht. Aber wenn Menschen darauf bestehen, sich trotzdem zu scheiden, ich könnte dagegen nichts sagen, ich würde aber es trotzdem nicht befürworten. Es gibt aber natürlich den Fall, dass Ehepartner fremdgehen, deswegen vielleicht auch den Partner verlassen und nicht einsichtig sind, sich von ihrem Weg auch nicht abbringen lassen. Oder Menschen meinen einfach, ja, Seitensprung, das ist so in Ordnung, zweigleisig fährt sich besser. Und sie sind darin einfach unbußfertig. Und wenn der gläubige Ehepartner in so einer Beziehung die Scheidung anstreben würde, da sehe ich persönlich in der Schrift keine Grundlage, einer verheirateten Person das zu verbieten. Ich sehe da keine Grundlage, dem zu widersprechen. Eine Scheidung ist in so einem Fall für mein Verständnis legitim. Meistens ist in so einem Fall die Konsequenz, dass der unbußfertige Ehepartner, der in Ehebruch lebt, den gläubigen Partner verlässt und mit einer anderen Person zusammenlebt oder sich scheiden lässt und neu heiratet. Und gerade in solchen Situationen steht dann der gläubige Ehepartner in einer Sackgasse, wenn man ihm sagt, du darfst unter keinen Umständen neu heiraten. In solchen Fällen ist die Wiederherstellung der Ehe gar nicht mehr möglich, ohne dass die zweite Ehe wieder geschieden wird. Und wenn man gläubigen Menschen, vielleicht einem gläubigen Mann sagt, ja, du darfst jetzt nicht mehr heiraten, obwohl deine Ex-Frau schon einen anderen geheiratet hat, dann verstößt man meiner Meinung nach gegen ganz grundlegende Ordnungen, die Gott schon in 1. Mose uns gegeben hat, wo Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Und genau das sagt Paulus auch im Korintherbrief, wo er sagt, dass wir nicht vor Verlangen brennen sollen und uns von der Ehe fernhalten. Er sagt ihnen dort, sie sollen heiraten. Und er unterstützt dieses Prinzip aus 1. Mose, wo Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und deswegen dürfen wir Menschen nicht verbieten, neu zu heiraten, wenn keine Wiederherstellung der Ehe mehr möglich ist, soweit meine Überzeugung. So viel also zu diesem Thema und zur Erklärung dieser Verse. Mir ist bewusst, ich habe nicht alle Fragen zu diesem Thema beantwortet. Ich kann wahrscheinlich auch noch nicht alle beantworten, aber ich denke, im Laufe der Auslegung weiterer Bücher werden wir hin und wieder auf dieses Thema kommen und dann ein weiter vollständiges Bild zu diesem Thema gewinnen. Ich fasse also noch einmal kurz zusammen. Jesus widerspricht mit diesen Versen 31 und 32 der Vorstellung der Pharisäer, die gemeint haben, wir können uns aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen. Und Jesus sagt, dass die einzige Ausnahme, in welcher Ehebruch legitim ist, der Fall ist, wenn die Ehe durch Unzucht gebrochen wurde. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass Jesus mit diesen Versen 5. Mose 24, Vers 1 auslegt und diesem Gesetz Moses nicht widerspricht. Das heißt, wenn Ehebruch im Spiel ist, dann sollen wir für mein Verständnis Versöhnung anstreben, wenn Ehebruch begangen wurde und keine Einsicht, keine Buße vorhanden ist, dann spricht für mein Verständnis einer Scheidung, steht dem nichts im Wege. Soweit mein Verständnis, das war heute eine kleine Lehrstunde. Und es ist immer schön, über solche Themen nachzudenken, wenn jetzt nicht ein akuter Fall ansteht und man sich durch Lebensbilder vielleicht beeinflussen lässt. Deswegen hoffe ich, dass das für unser Lehrverständnis heute gut gewesen ist und wir in Zukunft weiter an diesem Thema wachsen. Amen.